als ich angefangen habe vor 25 Jahren, du hattest diesen Hartplatz im Dreisamstadion und am Freitagabend, man kennt diese Geschichten, vor dem Zweitligaspiel kamen dann die TV-Übertragungswagen und du musst gucken, dass deine Jungs dich ja vom Platz kriegst, weil die einfach draufgefahren sind und sich da breit gemacht haben. Und es gab einfach wenig. Und ich glaube, ich muss öfters nochmal so ein bisschen an Achim Stocker auch denken, wenn er sich das anschauen würde heute, also wo die Entwicklung hingeht und wie die Strukturen sind und wie dieses Stadion aussieht und so. Das ist schon relativ spektakulär, was die letzten 25 Jahre hier passiert ist.
Fußball, 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 Esse, Schlafe, Fußball, Fußball, Fußball. Gibt's Schlimmeres?
Der offizielle SC-Podcast.
Ja, Sally, liebe SC-Fans, willkommen zur heutigen Folge. Mittlerweile geht Schlag auf Schlag, wenn ihr uns regelmäßig hört, weil die Sonderfolge zu 120 Jahren SC Freiburg ist erst eine Woche her, falls ihr die noch nicht gehört habt. Hört gerne rein, schickt uns gerne weiter Feedback. Wir lesen das alles sehr gerne, sind sehr froh darüber, was da alles reinkommt. Und wieder mal sitze ich nicht alleine hier, sondern mit Marco. Grüß dich.
Hi Marius, hi.
Ja, wir wollen heute das Intro relativ kurz halten, weil wir haben sehr, sehr viel vor. Wir haben ein ganz, ganz langes Gespräch mit Patrick Beyer, mit unserem Co-Trainer. Es geht fast eine Stunde. Und dann haben wir noch was mitgebracht, Marco.
Ja, wir haben nämlich mal Anna Beck, sie ist die Nachhaltigkeitsmanagerin hier beim SC Freiburg, ein bisschen über Nachhaltigkeitsthemen befragt. Da gibt es nämlich auch eine Neuigkeit, ich möchte aber noch nicht zu viel verraten. Bleibt da unbedingt dran nach dem Gespräch, das ist auch noch sehr, sehr interessant. Und jetzt wollen wir aber keine Zeit verlieren und ins Gespräch mit Paddy Beyer mal reingehen. Patrick Beyer ist ja bei uns Co-Trainer der Profis, 56 Jahre alt und schon seit 1999 im Verein.
Ja, das ist eine verdammt lange Zeit. Er ist seit 2009 auch bei den Profis im Trainerteam mit dabei, hat aber sogar vor Christian Streich schon verkündet, dass er nach der Saison auch zunächst mal aufhören will. Er ist im Moment noch der dienstälteste Co-Trainer in der Bundesliga. Er hat selber die UEFA Pro-Lizenz, also die höchste Trainerlizenz, die es gibt. Ist gebürtiger Freiburger, hat in Trier und Stuttgart Architektur studiert und auch eine Zeit lang noch als Architekt gearbeitet. Und mit ihm haben wir uns jetzt ganz lange über Fußball unterhalten und da wünschen wir euch ganz viel Spaß.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Patrick, wir nehmen ja hier mit Headsets auf. Für die meisten Gäste ist das eher ungewohnt, für dich wahrscheinlich eher nicht, weil man sieht dich eigentlich zumindest am Spieltag immer mit Kopfhörer auch bewaffnet. Was machst du da eigentlich genau während dem Spiel?
Also ich habe ihn nicht immer auf. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, also natürlich innerhalb der Kommunikation dann sowieso, aber wenn die Stadiongeräusche mitunter auch zu laut werden und ich das Gefühl habe, es lenkt mich auch ab, dann habe ich auch ganz gerne mal die Kopfhörer auf. Ansonsten ist es so, ihr kennt es ja wahrscheinlich, ich schaue mir das Spiel an, ich habe das Gefühl, irgendwas geht in die falsche Richtung. Es gibt Räume, die wir eher bespielen sollten, es gibt Probleme mit Prinzipien, die nicht funktionieren, dann melde ich mich. Also das ist auch, allerdings, es geht auch gegenseitig. Das heißt, der Flo kann mich auch anfunken. Also der Flo Bruns, mit dem ich da in Kontakt bin. Ich versuche es zu reduzieren. Das darf nicht zu inflationär sein. Das heißt, du musst dann auch nicht immer gleich nach der ersten Aktion musst dich melden, sondern es ist schon so, dass es dann mehrere Muster über einen längeren Zeitraum geben sollte, dass ich mich dann melde. Weil der Transfer dann auch nicht mehr so ganz einfach ist. Also du hast dann Spieler auf der anderen Seite und dann spreche ich mit Flo, Flo spricht mit Chris und dann bist du diesen Spieler dann erreicht. Also da muss es dann schon auch gravierende Dinge geben, damit wir da eingreifen. Aber es passiert. Also ich würde schon so sagen, so im Schnitt 2, 3, 4 Mal im Spiel passiert es dann schon, dass ich mich melde.
Mhm. Hier ist ja der Arbeitsplatz im Europaparkstadion im dritten OG, dass du einen Tisch auf dem Balkon. In anderen Stadien ist es auf der Pressetribüne. Warum ist es hier im dritten OG?
Boah, einfach ganz unterschiedlich, je nachdem, was der Verein da so anzubieten hat. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten. Mhm. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren auch echt verbessert, weil man die Notwendigkeit gesehen hat. Das war ja bei uns dann auch nicht immer im alten Stadion, das war ein bisschen suboptimal, dann auch für den Gegner auf der Haupttribüne. Sie hatten zwar ihre eigene Kabine, aber doch immer wieder auch Leute, die vorne dran gestanden sind und so. Insofern macht es Sinn, dass wir sie hier auf dem Balkon oben platzieren, weil du einfach eine optimale Sicht aufs Spiel hast. Und das sollte man dann den Gastmannschaften dann auch bieten. Ich habe dann auch manchmal so in anderen Stadien, muss ich es dann auch mal monieren, dass es suboptimal ist, wo ich da sitze.
Ja, ich habe das mal in Leipzig, ja, habe ich das selber mal mitgekriegt. Da war ich auch auf der Pressetribüne und dann waren da so ein paar Leute, die geraucht haben dann nach der Halbzeit und die komplett im Blickfeld standen. Kommt sowas öfters vor dann?
Ja, man muss dann schauen, dass man nicht den Verfolgungswahn bekommt und denkt, das ist jetzt irgendwie gesteuert oder so. Aber es ist natürlich unangenehm, wenn ich dann aufstehen muss und die Leute bitten muss, jetzt eben hier aus dem Sichtfeld zu gehen. Das sollte eigentlich so nicht sein. Mhm.
Sind die gegnerischen Mannschaften dann eigentlich beim Spiel hier auch oben, dann neben dir direkt? Oder
wo ja, sind, ja, ja. Also
ihr könntet euch über die Schulter gucken sogar?
Naja, nee, hier nicht. Also weil das Kamerateam quasi dazwischen ist.
Okay.
Das sind schon so 10, 15 Meter Distanz dazwischen. Es gibt tatsächlich in Bremen so einen Arbeitsplatz, das finde ich dann auch echt zu nah. Also weil wir haben quasi nur so eine Trennscheibe dazwischen und wir sitzen jetzt so, wie wir hier sitzen. Das finde ich ein bisschen schräg. Also so ein bisschen räumliche Distanz, das finde ich schon ganz gut. Mhm.
Du hast vorhin angesprochen, so 2, 3, vielleicht manchmal auch 4-mal pro Partie meldest dich unten beim Flo. Gibt es da irgendwelche besonderen Momente, die du in Erinnerung hast, wo du oben saßt irgendwie und gedacht hast, sag mal, jetzt machen wir ja gar nicht das, was wir besprochen haben. Gab es das auch mal oder sind es dann eher immer nur so Kleinigkeiten dann?
Ja, das gab es auch. Mhm. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen in Abhängigkeit vom Gegner. Mhm. Der jetzt in dem Moment auch was völlig anderes anbietet. Das ist durchaus denkbar, dass das auch passiert. Aber es ist schon auch wirklich so gewesen, dass wir ins Spiel gegangen sind und der Gegner uns genau das angeboten hat, was wir im Vorfeld auch gesehen haben und wir dann bestimmte Sachen nicht machen. Da werde ich dann schon auch mal bisschen strenger.
Wie hat sich denn die Arbeit generell, diese Analysearbeit in den letzten Jahren verändert? Also ganz generell, was Technik betrifft, was Schnelligkeit betrifft und dann in der Folge natürlich auch für dich?
Viel. Also weil ich das ja schon jetzt in der Bundesliga schon 15 Jahre mache und in den Anfängen war es tatsächlich so, dass ich oben saß mit einem Block und einem Bleistift und dann halt in der Pause runter bin und meine Sachen los wurde und erst im Zuge der letzten Jahre hat es immer mehr zugenommen, die Technisierung und Kopfhörer, Laptop, Daten etc. Ich bin ja immer noch so ein bisschen der Exot, weil ich da immer noch alleine sitze. Oder ist unserer Geschichte geschuldet, weil wir einfach so seit vielen Jahren so arbeiten. Ich glaube, dass sich jetzt im Zuge dieser Veränderung wird sich auch das verändern. Ich kann nicht sagen wie, aber es wird sich, glaube ich, schon verändern, dass man da auch nochmal mehr Personal dazu nimmt. Für uns war es einfach so, dass die Abläufe so gewohnt waren, dass es auch weitgehend ganz gut funktioniert hat und deswegen sind wir dabei geblieben. Aber es ist schon mittlerweile, wenn du nicht die entsprechende Erfahrung mitbringst und bist gleichzeitig am Taggen am Laptop und kommunizierst über einen Kopfhörer und musst dir das Spiel angucken parallel, da fließen schon so ein paar Faktoren zusammen, die du verarbeiten musst. Ja.
Absolut. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, manche Teams haben ja sehr viele Analysten, auch reine Analysten, du bist ja Co-Trainer. Du hast ja gesagt, was auch der Vorteil davon ist, das Team so klein zu halten, aber ist vielleicht dann auch, wenn du zu viele Leute hast, so die Gefahr nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, weil da jeder auch irgendwie eine andere Meinung hat?
Total. Also wobei ich das, also jeder soll das so handhaben, wie er sich das denkt und vielleicht macht es für sie auch, das macht ganz bestimmt Sinn für sie, weil vielleicht der eine wirklich nur sich aufs Spiel konzentriert und der andere taggt ausschließlich Prinzipien und der andere kümmert sich eher um die physischen Bereiche. Aber natürlich ist immer die Gefahr da, wenn du, egal welchen Apparat du aufbläst, die Leute müssen ihren Job legitimieren und das bedeutet, dass sie gehört werden wollen und du mitunter dann in der Halbzeitpause 2 oder 3 verschiedene Meinungen hast, in einer Situation, die eh sehr stressig ist. Und du dich auch gut kennen musst gegenseitig, damit es da nicht wild wird.
Du hast vorhin schon gesagt, mittlerweile gehst du runter, zeigst auch Szenen dann am Fernsehbildschirm, oder? Also du machst die ja oben gleich. Also vielleicht kannst du das kurz mal erklären, wie du das dann während des Spiels machst, wenn dir jetzt eine Szene aufgefallen ist.
Ja, kann man, also wir haben seit 2 Jahren, auch das war ja so ein Prozess, weil ihr vorhin das gefragt habt. Mhm. Das war ein bisschen schwierig die letzten Jahre, deswegen habe ich jetzt auch vor 2, 3 Jahren Leon Krämer nochmal dazugeholt, Datenanalyst, der mir so ein bisschen auch gefiltert hat immer wieder, weil ich habe tatsächlich, ich glaube, alle 14 Tage eine Anfrage bekomme von einer anderen Softwarefirma und ich hatte gar keine Zeit mehr zu filtern, macht das jetzt für uns Sinn oder macht das keinen Sinn? Und deswegen ist er jetzt da vorgeschaltet und nimmt mir solche Sachen ab und seit, weiß nicht, 2, 3 Jahren haben wir eine Software, mit der wir sehr zufrieden sind, mit der wir live taggen und ich schneide Szenen raus und es gibt Momente, es gibt mal eine Verletzungspause oder irgendwas anderes und dann gucke ich sie mir nochmal an, reduziere sie dann wirklich auf die 5, 6 Sekunden, die wirklich auch prägnant sind und in der Summe würde ich sagen, normalerweise sind es 7, 8, 9 Szenen, die ich dann getaggt habe, die ich für wichtig erachte, gehe nochmal runter, gehe nochmal durch, sag für mich selbst, okay, schauen wir mal die 5, 6, gucken wir uns an. Meine Kollegen kommen rein, wir sehen uns die Szenen an und dann kann es sein, dass wir 2 oder 3 davon nochmal nehmen. Du musst dann schon schauen, also die Spieler die ersten 5, 6 Minuten soll man sie in Ruhe lassen, dass jeder auch so ein bisschen runterkommt. Die Mediziner sind da, du musst schauen, dass sie versorgt sind. Und dann gibt es so ein kleines Fenster von ein paar Minuten, in dem wir uns dann die Szenen anschauen. Manchmal auch nicht, weil ich tatsächlich auch dem auch kritisch gegenüberstehe. Also das macht dann schon auch Sinn, aber du musst dann schon auch wissen, wen kannst du in welcher Situation wie ansteuern. Und ich hocke da oben und habe meine Ruhe und kann mir das in Ruhe zurechtlegen. Aber wenn du dann vor 80.000 in Dortmund und du liegst 2-0 hinten und du glaubst, den Spieler jetzt dann nochmal zu kriegen über diese Visualisierung, dann musst du schon wissen, wen du da packen kannst. Und das geht auch nicht mit jedem und ich kann das auch total verstehen, weil die nochmal einen ganz anderen Stressfaktor haben als wir. Insofern kann es auch tatsächlich sein, dass es Spiele gibt, wo wir einfach keine Bilder zeigen, weil es jetzt einfach darum geht, Ruhe reinzubringen oder sie nochmal zu fokussieren, einfach übers Verbale und ihnen vielleicht die Szene jetzt auch nicht hilft. Und zum anderen ist auch so, weil ihr vorhin auch gefragt habt, die Entwicklung der letzten Jahre, als ich angefangen habe bei den Profis vor 15 Jahren, waren tatsächlich auch so Dinge, die sich in der zweiten Halbzeit viel öfters wiederholt haben als heute. Das heißt eben auf der anderen Seite hocken auch die Jungs, die auch einen Plan haben, die sehen die Muster auch. Was ich auf keinen Fall möchte, was ich auf jeden Fall vermeiden will, ist Szenen zu zeigen, die einfach schon antiquiert sind, weil das Gegenüber ist schon korrigiert, auch bei Ihnen in der Halbzeitpause. Also wenn Sie es nicht schon in der ersten Halbzeit korrigiert haben, kann es sein, dass Sie es in der Halbzeitpause machen und du greifst drauf zurück auf Dinge, die eigentlich gar keine Relevanz mehr haben. Deswegen muss man da echt vorsichtig mit umgehen und ich glaube schon auch mittlerweile erkennen zu können, ob das Sinn macht, diese Szenen zu zeigen oder nicht, weil ich schon darauf spekuliere, dass es der Gegner verändert.
Das ist eigentlich wie ein Schachspiel dann, oder?
Bisschen, ja.
Und bist du ein guter Schachspieler?
Zählt jetzt nicht zu meinen Hobbys, aber es hat schon ein bisschen was damit zu tun. Aber alles mit begrenzter Einflussnahme, weil das Spiel einfach auch noch so viel andere Sachen bietet, als das, was ich jetzt da oben sehe.
Aber, oder wolltest du was dazwischen machen?
Ja, ich wollte noch ganz kurz, weil du gesagt hast, es gibt auch mal Situationen, wo man sagt, man zeigt jetzt zum Beispiel gar nichts in der Halbzeit. Ist das dann immer nur bei negativen Spielverläufen, dass man sagt, man liegt irgendwie 3-0 hinter und jetzt geht es erstmal wieder darum, die Basics richtig zu machen? Oder ist das auch mal bei einer 2-0-Führung, wo man sagt, ey, klar, Kleinigkeit, aber im Prinzip passt es eigentlich, macht es genau weiter so?
Ja, kann beides sein. Mhm. Passiert auch tatsächlich. Wir haben dann irgendwann mal in Gladbach 5 oder 6-0 geführt zur Halbzeitpause.
Legendär.
Da macht es dann auch keinen Sinn, jetzt noch großartig irgendwie Videos zu zeigen. Und um sie da irgendwie auch nochmal zu fokussieren, es gibt aber auch 1-0-Spiele zur Halbzeit, bei denen wir das Gefühl haben, die Abläufe sind gut, jeder ist fokussiert. Das macht jetzt keinen Sinn, da einzugreifen.
Besteht eigentlich die Gefahr bei dir oder dann auch generell im Team, wenn man es dann auch alles so weiter gibt, dass man sich in der Arbeit vielleicht auch irgendwie ein bisschen verliert, weißt du, dass es zu viel taktisch und analytisch ist, weil Taktik und Analyse ist das eine, aber was dann unten tatsächlich passiert, ist ja dann auch nochmal was anderes. Also ist vielleicht dann auch irgendwann mal eine Grenze erreicht für dich, wo du sagst, ja, mehr darfst du jetzt auf gar keinen Fall, sonst spielen wir zu viel Schach.
Für die Spieler oder für mich? Oder
für beides auch, dass du dich vielleicht selber auch manchmal bremst, so. Gibt es das?
Ja, ich glaube dann einfach auch, dass man seine eigene Position da nicht überbewerten soll. Das ist ja durchaus eine Tendenz. Das heißt, es gibt ja dann schon auch so Analystenträume, die das Gefühl haben, sie wollen dieses Spiel zu 100% kontrollieren, was ja sowieso nicht machbar ist, aber die Fantasien gibt es. Da bin ich weit davon entfernt, ehrlich gesagt. Daten werden immer mehr erhoben. Aber letztendlich ist es so, dass ich habe neulich mal irgendwann gelesen, dass du, glaube ich, in der Lage bist, innerhalb von einer Zehntelsekunde fünfmal deine Entscheidung zu revidieren. Mhm. Also wie kann man sich dann anmaßen zu sagen, wir kontrollieren das alles von oben und das wird alles gesteuert. In diesem Spiel sind so viele irrationale Faktoren, so viele gruppendynamische Prozesse, die da mit reinspielen. Also es geht schon darum, sie darauf vorzubereiten, auf das, was da kommen könnte. Aber wenn ich dann, das merke ich auch unter der Woche in der Vorbereitung, wenn es dann zu viele Wenn-Dann-Strategien gibt, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann sind sie nicht mehr aufnahmefähig sind dann auch nicht mehr in der Lage, sie sollten in der Lage sein, und das tun sie ja auch, freie Entscheidungen zu treffen. Und man sollte da eben seinen eigenen Einfluss nicht überbewerten.
Wie viel Einfluss spielt denn der Zufall im Fußball, deiner Meinung nach?
Ja, kein geringer Einfluss. Also auch da ist es so, ich habe tatsächlich zu dem Thema neulich was gelesen, dass einer gesagt hat, auch aus dem Bereich Analyse, ein Sportwissenschaftler, er will den Zufall in die Knie zwingen, immer mehr. Sowas befremdet mich, ganz ehrlich, weil eben, ich habe es ja gerade eben angesprochen, weil es einfach wahnsinnig viele Faktoren gibt, die da einfach eine Rolle spielen. Und dann sich anzumaßen, den Zufall sozusagen aufgrund der Datenmenge, also er hat es explizit erwähnt, dass es so wäre, aufgrund besserer Daten, die erhoben werden, wird der Zufall weniger. Aber was bedeutet Zufall? Zufall kann ja auch sein, eine Aktion von einem Spieler, mit dem kein Mensch gerechnet hat, und er wird als Zufall bewertet, aber es ist einfach seiner Kreativität entsprungen. Insofern, solche Leute schrecken mich eher immer ab.
Und ist es dann sogar auch mal gewollt, dass man auch mal Situationen dem Zufall überlässt, dass man dann irgendwie planen sagt, okay, und so weit planen wir zum Beispiel diesen Angriff und dann schauen wir mal, was passiert, oder? Oder versucht man da wirklich bis zum letzten Pass, und wenn das passiert, dann machen wir das, und wenn nicht, dann machen wir das und so?
Ja, aber das ist halt dann oft auch graue Theorie. Natürlich ist es so, dass man im Training, und das sollte man auch tun, bestimmte Abläufe trainiert. Es gab mal einen relativ berühmten argentinischen Trainer, der gesagt hat, Basile war es, glaube ich, also er stellt seine Mannschaft immer ideal auf das Spielfeld, vorm Spiel, und auf einmal fangen sie an zu bewegen und auf einmal beginnen die Probleme. Das finde ich eine ganz schöne Sichtweise eigentlich, weil du das einfach, natürlich kannst du es mal einen Spielzug durchplanen, und das sollte man auch tun, aber es sind halt eben genau 22 Leute unterwegs und jeder hat eine andere Idee, und das ist jetzt nicht so, dass wir in das Spiel reingehen und das vollständige Chaos wollen. Also dafür, das wollen wir natürlich nicht, weil wir Trainer sind, und wenn du Trainer bist, dann neigst du schon auch immer dazu, das halbwegs kontrollieren zu wollen, dass es nicht zu wild wird. Aber es hat Grenzen.
Du guckst ja sehr viele Fußballspiele und hast auch schon ganz viele angeschaut. Gab es ein Spiel in deiner Erinnerung, wo du gesagt hast, diese Mannschaft, die hat es perfekt gemacht? Also egal, ob die eigene Mannschaft oder brasilianische Nationalmannschaft oder was auch immer. Kannst du dich da an ein Spiel erinnern?
Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also jetzt nicht die Mannschaften, an die man jetzt so denkt. Ich kann mich erinnern an ein Spiel, das war zu Hause gegen Hoffenheim. Da war Julian Nagelsmann Trainer. Und wir haben es nicht geschafft, 90 Minuten lang nicht irgendwie einen Zugriff auf dieses Spiel zu bekommen. Und ich musste mir dann da wirklich tatsächlich hinterher nochmal anschauen, damit mir irgendwie klar wurde, was da so passiert ist. Das war so ein Spiel, was mir echt in Erinnerung blieb. Aber klar, es gibt große Mannschaften, die immer wieder eindrucksvolle Spiele abliefern.
Aber was war in dem Beispiel jetzt so besonders, dass wir als SC Freiburg dann oder in dem Fall keinen Zugriff gekriegt haben? Also was haben die so besonders gut gemacht in dem Spiel?
Also es ist so ein bisschen was man uns jahrelang im Nachwuchsbereich immer nachgesagt hat, dass wir gegen den Ball eine richtig gute Struktur haben. Und mit dem Ball ist es schwierig, euch zu kriegen, weil viele Leute sich in vielen Räumen aufhalten, in unterschiedlichen Räumen aufhalten. Und es ist so ein bisschen ein bewusstes Chaos, eine bewusste Anarchie. Und das haben sie an dem Tag mit uns gemacht. Mhm. Und das habe ich nicht so gern. Und irgendwie sind wir da 90 Minuten hinterher gelaufen.
Mhm. Es gibt ja verschiedene Arten, auch an so ein Spiel ranzugehen. Viel Ballbesitz, manche fahren lieber gerne in Konter. Was präferierst du da so?
Das hat sich ein bisschen geändert. Im NLZ war es einfach so, dass wir da oft besser waren als andere Mannschaften und uns ausschließlich definiert haben über den eigenen Ballbesitz, also ganz viel definiert haben. Gute Innenverteidiger hatten, Ömer Toprak zum Beispiel, die da großen Einfluss genommen haben auf das Spiel. Aber natürlich hat sich dann auch ein Stück weit verändert in der Bundesliga. Und du vielleicht auch mal so etwas den pragmatischen Weg suchen musst. Mhm. Und wenn ich mich an die Anfänge erinnere, also und du machst dir Gedanken drüber die Woche, wie verteidigst du Ribéry eigentlich, wie verteidigst du Lewandowski? Und heute ist so, oder Haaland dann irgendwann, dann musst du dann schon erstmal dran gehen und schauen, dass deine Organisationsstruktur so ist, dass du ein paar Sachen wegverteidigen kannst und dann kommt auch nochmal Ballbesitz dazu, aber so das Mischungsverhältnis hat sich dann schon auch ein bisschen verändert, das ist schon so.
Mhm. Es gibt ja auch immer wieder Trends, was Systeme angeht, also eine Zeit lang, gerade als Guardiola in der Bundesliga war auch mal eine hängende Spitze, falsche Neun, hat man ja damals gesagt, so ein bisschen im Trend, jetzt geht man aktuell gerade so wieder gefühlt so ein bisschen auf einen größeren Stürmer, der vorne auch mal Bälle festmachen kann und so weiter. Warum gibt es solche Trends überhaupt? Also woher kommt das und warum verändert sich das irgendwie immer mal wieder?
Ich glaube, das sind einfach Dinge, die immer wieder, also so zyklisch dann auftauchen und dann hat es dann vielleicht auch mit dem Haaland zu tun, der diese Präsenz hat und dann denkt jeder, klar, wenn du so eine Kante da hast, dann hätte ich dann irgendwie auch gerne. Ja, ich glaube, das ändert sich immer wieder. Da gibt es dann auch Mannschaften, die besonders attraktiven Fußball spielen und dann geht's wieder in die Richtung. Man guckt sich dann wieder diese Grundordnung an und das ändert sich gefühlt ständig. Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, mit diesem kräftigen Neuner, wir eine Zeit lang keinen hatten, tatsächlich, und der Gegner dann auch wusste, okay, wenn er uns zupresst und wir sind gezwungen, lange Bälle zu schlagen, haben wir als SC keine Chance, diesen ersten Ball zu bekommen. Mhm. Das ist schlecht, weil es dich dann einfach reduziert in deiner Ausrichtung, in deinen Möglichkeiten und du bist einfach leichter auszurechnen. Also ich glaube nicht, dass es da so einen Trend gibt, sondern Guardiola hat sich jetzt auch den Neuner geholt, der ihm vielleicht noch gefehlt hat und auf einmal wurde es dann das Triple.
Ja. Ja, du beschäftigst dich ja ganz viel mit Fußball, guckst dir viele Spiele an und offensichtlich hast du dir nicht nur viele Spiele angeschaut, sondern dir auch viel gemerkt und dazu haben wir eine Frage eingeholt.
Ja, eine Kleinigkeit, die ich über Paddy natürlich erzählen kann, ist, dass er einfach ein lebendes, wandelndes Lexikon ist im Bereich Fußball. Manchmal sitzen wir im Büro zusammen, und haben irgendein Thema, keine Ahnung, Weltmeisterschaft 1986 oder Europapokal-Endspiel 1998 und so weiter. Und dann suchen wir irgendwie einen Torschützen oder irgendwie einen speziellen Spieler und dann kommen wir nicht auf den Namen oder bei welcher Mannschaft der auch schon mal gespielt hat. Ja, und dann ist das Thema eigentlich schon abgehakt und Paddy sitzt dann irgendwie einen Schreibtisch weiter. Der hört genau zu anscheinend und kriegt es dann mit, aber tut so, als wenn er irgendwie gar nicht beim Gespräch mit dabei ist und merkt dann aber, dass wir alle nicht drauf kommen. Ja, und dann kommt irgendwie so aus der Ecke des Raumes, kommt dann irgendwie so ein, ja, Franco Baresi war das, 1994, wo wir alle uns dann angucken und natürlich nicht drauf gekommen sind. Dann ist 5 Sekunden Ruhe und dann lachen wir uns kaputt. Also das ist mit Sicherheit eine Sache von Paddy, der einfach, glaube ich, irgendwie alles weiß und jeden kennt und warum auch immer das so ist, aber es ist halt so und manchmal hilft's und manchmal lachen wir uns halt kaputt. Ja, irgendwie immer eine lustige und schöne Sache.
Ja, das war ja dein Trainerkollege Florian Bruns. Kannst du dir generell gut Sachen merken oder geht es da vor allem um Fußballwissen?
Also jetzt auf Flo zurückzukommen, manchmal ist es eben genau so, dass ich oute mich jetzt, also ich höre mir das an und heimlich google ich das. Und Flo glaubt bis heute, ich weiß das alles. Insofern, schöne Grüße, Flo. Es ist nicht immer so. Doch, es ist manchmal so, aber ich kann es auch gar nicht sagen. Ich bin total schlecht in Jahreszahlen. Manchmal hat man einfach so unnützes Wissen irgendwo sitzen und dann bringe ich es dann halt. Aber ich kann es nicht grundsätzlich sagen, dass ich da so wahnsinnig breit aufgestellt wäre. Vielleicht braucht Flo auch mal ein bisschen mehr an Hintergrund.
Aber muss man sagen, ich habe mit ihm gequatscht vorher und das hat sich bei ihm doch ein bisschen anders angehört. Ja? Also er hat echt gesagt, das ist Wahnsinn, was der alles drauf hatte.
Ja, Paddy, wir kennen dich jetzt eher so als ruhigeren Menschen, haben wir dich zumindest kennengelernt. Christian Streich hat mal gesagt, dass du schon auch richtig emotional werden kannst. Und wann ist das der Fall?
Ja, weshalb man das manchmal auch nicht so merkt, das spielt sich eher innerhalb ab. Ich lasse es dann so wenig raus und natürlich hat es auch Vorteile, wenn ich da oben auf diesem Balkon alleine sitze. Da kann es dann schon auch mal emotional werden, kriegt halt keiner mit. Wenn dann einfach auch bestimmte, so wie er es vorhin auch schon mal angesprochen hat, bestimmte Dinge dann auch nicht so durchgeführt werden, wie man das ursprünglich mal geplant hat, dann fängt es mich dann schon mal an zu nerven. So Siege, Erfolge und so, das geht bei mir sehr nach innen. Ich freue mich wahnsinnig drüber, wenn wir diese Spiele gewinnen. Aber ich lasse es jetzt auch nicht so raus, dass es dann auch alle irgendwie so wahrnehmen. Ich habe dann schon auch gern Kontrolle über das, was da so rausgeht.
Jetzt wollen wir dich und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch mal ein bisschen kennenlernen. Deswegen haben wir uns auch mal ein bisschen im Verein umgehört. Was macht denn der Paddy aus? Und logischerweise sind wir dann auch mal zum Clemens gegangen. Ein ganz langer Wegbegleiter hier beim SC Freiburg. Und ihn habe ich auch gefragt, du, erzähl doch mal so eine Geschichte. Irgendwie hast du da irgendwie was im Petto? Und dann hat er gesagt, wir machen es jetzt so. Ich gebe dir jetzt dieses Bild hier. Das habe ich jetzt dabei, ein Foto. Das überreiche ich dir jetzt mal. Und ich bitte dich mal zuallererst, einfach mal dieses Foto zu beschreiben, was du darauf siehst, weil wir haben ja einen Podcast und die Leute können sie jetzt nicht sehen, was du siehst, aber beschreib doch einfach mal.
Und kriegen das die Leute, du sehen irgendwann?
Das liegt an dir. Also.
Das können wir uns noch überlegen, ja.
Ja, man, also das sind drauf 6 Leute zu sehen, die auf meinem alten Mercedes hocken, das ist so ein Strich-8er, irgendwann in den 60er Jahren gebaut, das war in der Bretagne, in Frankreich, ein Urlaubsfoto, wir sind gemeinsam hingefahren und man weiß es nicht so richtig, ist es eine Gang oder ist es eine Band? Früher hat man so Bandfotos gemacht, die sahen genauso aus. Aber eben Clemens ist drauf, Bernie Hillen, der auch immer noch bei uns hier in der Scouting-Abteilung arbeitet, andere Jungs, Martin Krieg, der lange hier auch gespielt hat, zu Zweitliga-Zeiten, jetzt immer noch aktiv in der Traditionsmannschaft. Also Gerd Steiert, Marc Mitterer haben hier gespielt zu Jugendzeiten und zweite Mannschaft. Also alle mit einer besonderen Verbindung zum SC. Ja, cooles Bild.
Und du bist drauf und bei dir fällt vor allem die sehr kurze Frisur auf und der Schnauzer. Wird das heute noch so trage?
ihr könnt euch darüber lustig machen heute, aber damals war es halt, hat man es halt so getragen. Mhm. Ich hatte da allerdings, ganz ehrlich, ein bisschen eine schwierige Phase, persönlich. Okay. Und wie äußere ich dir das ganz oft ist, dass du halt deine Haare abschneidest. Das war so die Phase, als ich mit dem Fußball aufhören musste und die mich da echt, das war keine einfache Situation und deswegen die Frisur.
Okay. Jetzt hast du mit Clemens ja auch beim SC zusammengespielt von 88 bis 1990. Da war unter anderem auch Jogi Löw noch dabei. Und Clemens hat dich da scheinbar mal als Kaiser getauft früher. Also er hat gesagt, du wärst wohl immer so elegant im Abwehrzentrum. Hättest du dein Ding runtergespielt, ist das richtig?
Ja, das ist ja fast schon peinlich, dass er das sagt. Also manche haben mich auch als arrogant bezeichnet. Also die Art und Weise des Spiels. Mhm. Aber ich kam dann schon auch eher über die Technik.
Aber war Franz Beckenbauer ein Vorbild von dir?
Nee, also natürlich grundsätzlich, das ist natürlich jetzt, kann man so nicht sagen, weil er der größte aller Zeiten in Deutschland und weltweit. Aber es gab andere Spieler bei mir. Ich war mal auf einem Liverpool-Trip eine Zeit lang zu Jugendzeiten und da gab es Spieler wie Kenny Dalglish und so, die mich fasziniert haben. Spanischer Fußball und so damals schon. Also Franz Beckenbauer, natürlich schaut man dahin, aber er hat mich halt so getauft, weil es offensichtlich mit 6 Klassen Unterschied irgendwelche Parallelen gab.
Ja, ein weiterer ehemaliger Mitspieler von dir arbeitet auch heute noch im Club, Uwe Steib. Mit dem hast du mal zusammen eine Trainingsgruppe geleitet in der Fußballschule und er hat eine Frage an dich.
Hallo Pathese, Steib ist hier. Du bist ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr in der FFS unterwegs, bist ins Dreisamstadion, jetzt ins Europaparkstadion abgewandert. Es gibt aber in der FFS immer noch den Begriff der sogenannten Bayer-Runde. Hast du eine Idee, was es damit auf sich hat? Liebe Grüße, bis bald.
ja, ich glaube ja.
Dann erzähl mal, wir haben auch die Auflösung, aber wir wollen erst dich hören.
Naja, man drängt mich da immer so ein bisschen in eine Ecke nach dem Motto, auch zu aktiven Zeiten so richtig laufen wollte er nicht und so richtig schnell war er nicht. Das mit der Schnelligkeit, das stimmt definitiv nicht. Mit dem Laufen habe ich es nicht so. Bis heute, ich gehe dann schon mal ein bisschen laufen, wenn ich das Gefühl habe, die Waage funktioniert nicht mehr richtig. Und ich glaube, die Runde, die er meint, ist, dass wir irgendwann losgelaufen sind von der Fußballschule und dann gibt es ja unweit davon gibt's diesen Kiosk und ich da die Runde für beendet erklärt habe und Steib es noch nicht mal annähernd warm war und ich dann zurückgekehrt bin. Ich glaube, das ist die Runde, die er meint, oder?
Das geht in die Richtung,
das genau. Hören wir mal rein.
Ja. Wir hören es mal an, ja.
Zu deiner Zeit, als du noch U17-Trainer warst, Hannes Konradi und ich haben U16 gemacht, sind wir ja nach dem Training öfters mal eine Runde laufen gegangen. Und da du da nie mit bist, wir es nur einmal geschafft haben, dich zu überreden, sind wir hier locker flockig an der Fußballschule losgelaufen, Richtung Dreisam runter. Und am Biosk hast du dann abgedreht und hast gesagt, mir reicht's, ich gehe wieder zurück. Daher ist der Begriff Bayerrunde entstanden, immer wenn wir unterwegs sind und ein lockeres Läufle machen. Machen wir eine Bayerrunde oder gehen wir laufen? Viele Grüße, Uwe, ciao, ciao.
Also für die vielleicht nicht aus Freiburg kommen oder nicht wissen, wie weit es sind 900 Meter, wenn man mal bei Google Maps guckt. Aber
ja, ich meine, da muss sich jeder selber fragen, ob er übers Laufen kommt, wie der Uwe und der Hannes in dem Fall, oder ob man halt eher über den Fußball kommt. Also sie haben sich eher fürs Laufen entschieden. Und für die zwei ist es ja eh so, dass dann alles unter 15 Kilometer quasi zählt nicht als Laufen.
In deiner Zeit, er hat ja die frühere Zeit, nenne ich es jetzt einfach mal schon angesprochen, 2007, 2008, da steht die U17 trainiert beim Sportclub. Welche Erinnerungen hast du denn generell noch so an die Zeit?
Ja, das war, ich glaube, auch so eine Phase des Ausprobierens. Also diese Fußballschule gab es ja noch nicht so lange. Und der Chris und ich und noch ein, zwei andere waren da alleine. Also auch erstaunlich, was da mittlerweile auch personell passiert ist, wenn man da mal rübergeht und da hinschaut. Aber uns hat eigentlich keiner gesagt, wie wir das Ganze gestalten sollen. Und wir waren da ziemlich frei und haben da einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Und das war eine spannende Zeit. Und dann wurde es dann so immer so ein bisschen ernster, weil das war dann die Phase, wo gab es dann U17-Bundesliga so nach und nach. Und dann hat man dann nur noch gespielt gegen den VfB und gegen Bayern. Und dann hat die Freiheit dann schon ein bisschen, war dann schon ein bisschen eingeschränkter. Aber es war wirklich so, dass wir uns da frei entfalten konnten. Und das war eine gute Zeit, ja.
Und aus diesem Kader, aus der Saison 2007, 2008, gibt es aktuell einen Spieler, der immer noch beim SC Freiburg spielt. Weißt du, wer das ist?
Chico?
Nein. Also den meine ich jetzt nicht, aber war das in der Zeit? Dann hätte ich falsche Infos raus aus transfermarkt.de, aber vielleicht sicher Chico 0708.
Wir meinen aber nicht nur die erste Mannschaft, vielleicht noch als
ja,
Hinweis.
Ja, genau. Beim SC Freiburg spielt er noch. Also,
ja. Okay, dann muss mir helfen.
Ja, dann wäre es Patrick Lienhardt bei der zweiten Mannschaft.
Tatsächlich, ja.
Ja. Und ich weiß nicht, aber wenn du sagst Chico, dann müssen wir vielleicht mal an die Plattform vielleicht mal eine böse E-Mail schreiben, dass ihre Daten falsch sind.
Ja, Paddy war klar, also. Also alle habe ich dann auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber Patrick Lienhardt war natürlich schon damals ein außergewöhnlicher Fußballer, mit dem es auch einfach Spaß gemacht zu arbeiten, weil er dann auch ein sehr reflektierter Junge war und immer noch ist und immer wissen wollte, was er dann auch noch tun kann, um den Schritt nach vorne zu machen und spannend, auch damals.
Und die Saison drauf, 2008, 2009, da waren dann auch Günni und Alexander Schwolo, der jetzt bei Union Berlin spielt, dann im Kader bei dir. Wenn man das mal alles so hochrechnet, ist ja nur ein Bruchteil der Jungs, die in der U17, U18, vielleicht auch U19 Bundesliga spielen und dann auch zu den Profis kommen. Was glaubst du, woran liegt das? Warum ist dieser Sprung dann nochmal so riesig und so enorm schwer?
Ja, also es gab ja aus der Gruppe damals, die 89er-Gruppe, gab es ja relativ viel, die dann auch die 88er, die den Weg nach oben gemacht haben.
Da war Jahrgang jetzt, ne?
Jahrgang, ja, genau. Also jetzt fallen mir wahrscheinlich auch nicht alle ein, aber eben Ömer Toprak, Danny Williams und viele andere. Daniel Schwab dann im Jahrgang 88. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so beschreiben, also grundsätzliche Faktoren beschreiben kann. Der eine ist so, der andere ist so und nur die schaffen es. Aber es waren schon auch nicht selten diejenigen, die ein ruhiges Umfeld hatten, die auch eine relativ hohe Stressresistenz an den Tag gelegt haben, eine Frustrationstoleranz, wenig verletzt auch. Auch das ist so ein Faktor, dass du halt einfach diesen Profifußball aushält mit allen seinen Dingen, die er so mitbringt. Also auch so eine mentale Resistenz, wo du dann durch Phasen einfach mal durch musst, wo andere dann einknicken die es dann einfach aushalten und so den nächsten Schritt machen, auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, Verletzungsproblematiken natürlich, das ist schon so, dass es einfach Spieler gibt, immer wieder Spieler gibt, die einfach den Aufwand, den Profifußball, da gibt es der Körper einfach nicht her und das ist echt auch schwer, weil ich kann mich an einige Jungs erinnern, die viel mitgebracht haben und die es drin hatten, Bundesliga zu spielen, aber der Körper gibt es einfach nicht her. Schwierig, finde ich. Das tat mir immer sehr leid. Und die anderen haben all die Dinge mitgebracht und waren in der Lage, sich durchzusetzen.
Du hast gerade schon gesagt, gibt es viele Spieler, wo du gesagt hast, eigentlich traue ich es denen zu und die es dann nicht geschafft haben? Oder hast du da schon früh gemerkt, irgendwas passt da vielleicht doch nicht?
Ja, also wobei ich nicht zu denen gehöre, die, also es gab ja dann auch Vereine, die irgendwann ihre U15 abgeschafft haben, weil sie glaubten, sie sind in der Lage, in die U14 beurteilen zu können, ob der Profi wird oder nicht. Spektakuläre Annahme, weil es gibt auch bei uns ja im Verein andere Wege, die sich dann erst später sozusagen entwickelt haben und dann in den Profifußball kamen. Also ich habe es oder wir haben es insgesamt gerne so lange wie möglich offen gehalten. Deswegen war für uns zum Beispiel auch nie ein Thema, eben diese U23 abzuschaffen, weil sie dann auch wirklich viele getan haben und heute wieder revidieren, weil es doch nicht wenige Spieler gibt, die einfach über den Weg, also Kalli fällt mir jetzt ein, ja, Kalli Gjuri, der einfach da nochmal, Johnny Schmid glaube ich auch, der so ein bisschen gebraucht hat in der zweiten Mannschaft und Günni und andere. Also es gibt genügend Beispiele, wenn man jetzt da die U17 und die U15 abgeschafft hätte, weiß nicht, wo die aufgetaucht wären.
Ja, vielleicht gar nicht mehr.
Wahrscheinlich.
Ja, zu dieser Zeit, so 2009 war das, hast du die UEFA Pro-Lizenz gemacht und einen deiner ehemaligen Kollegen aus dem Lehrgang haben wir auch nochmal nach einer Frage gebeten und die hören wir uns jetzt mal an.
Hallo Patrick, hier ist dein alter Wegbegleiter Holger Stani Stanislawski. Was muss ich da hören? Erst verlässt Christian Streich Freiburg und jetzt auch noch die zweite Ikone, nämlich du, Patrick Beier. Was soll der Club bloß anfangen? Naja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich weiß, du wirst noch ganz, ganz viel tolle Dinge machen. Du warst immer sehr umtriebig und wusstest genau, was du zu machen hast. Und es ist natürlich so, dass du während der Fußballlehrerausbildung, die wir beide zusammen machen mussten, muss ich schon fast sagen, ja auch immer fleißig Analysen für Freiburg gemacht hast. Insofern hat sich das Ganze schon gelohnt. Jetzt aber meine Frage. Stimmt es, dass du beim Lehrgangsbesten, nämlich mir, abgeschrieben hast, damit du durch den Fußballlehrer kommst? Liebe Grüße aus Hamburg nach Freiburg.
Tja, Stani, nee, das hatte ich dann doch nicht nötig, ehrlich gesagt. Da gibt es ja Legenden, wie er sich diesen Status erarbeitet hat. Also,
kannst du gerne auch erzählen.
Insofern, nein. Das war schon alles okay so, weil Stani tatsächlich jemand war, der beides vereint hat. Das heißt, er hatte diesen Spielerblickwinkel und auch die entsprechende Erfahrung und hat aber auch gewusst und war schlau genug zu lernen und Dinge anzunehmen, die er bis dato einfach noch nicht drin hatte. Also ich habe nicht abgeschrieben. Aber ein sehr, sehr angenehmer Typ und ich sehe es ein bisschen anders als er, weil er gesagt hat, wir mussten diesen Lehrgang machen. Ich habe ihn extrem gerne gemacht, weil du dann eben auch solche Typen triffst. Da waren auch ein paar andere dabei. Steffen Freund, aber auch welche, die eben dann auch von der Uni kamen, aus der Sportwissenschaft kamen und wir da uns gegenseitig, soll man sagen, befruchtet haben. Und das war wirklich gut. Es war eine gute Zeit. Das war in Köln und ich habe das sehr gemocht, weil du einfach ganz andere Einflüsse bekommen hast, von sprachlich schon ganz anders, weil Fußballsprache ist ja manchmal auch so ein bisschen regional und dann hat man sich da ein bisschen erweitert und Frank Wormuth diesen Lehrgang, diesen reformierten Lehrgang damals zum ersten Mal geleitet hat und viele externe Referenten reingebracht hatte und so. Also mir hat es extrem viel gebracht.
Er hat teilweise so ein bisschen mit einem ironischen Unterton hat er das alles so ein bisschen, ist er genau so? Also wir kennen ihn natürlich nicht, aber redet er immer so?
Ja, schon lustig. Wahnsinnig lustiger Typ. Auch so ein Typ Menschenfänger, dem du einfach auch gerne zuhörst. Ich glaube schon sagen zu können, dass wir uns beide gegenseitig sehr gemocht haben, weil irgendwie auch unterschiedlich, aber irgendwie haben wir uns dann schon auch gemocht. Leider haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Er ist ja auch seit ein paar Jahren raus aus dem Fußball, macht andere Dinge, die ihm, glaube ich, auch ganz gut tun. Insofern, Stani, falls du das hören solltest, ich komme gerne mal vorbei bei dir in Hamburg. Im Sommer bin ich da sowieso. Insofern, vielleicht sehen wir uns.
Ja, hoffentlich. Du bist danach, also seit du diese Lizenz dann hast, ins Trainerteam bei den Profis eingestiegen dann. War das für dich damals keine Option oder warum war es für dich keine Option, eine eigene Mannschaft dann als Cheftrainer zu übernehmen?
Also ich war Cheftrainer der U17 sozusagen. Klar, es geht um den Erwachsenenbereich. Und tatsächlich war es so, als Robin Tut mich damals gefragt hat, ob ich quasi diese neu geschaffene Stelle ausfüllen möchte, weil das gab es in der Form einfach so nicht. war er, glaube ich, dann ein bisschen überrascht darüber, dass ich gezögert habe. Mhm. Und zwar nicht deswegen, also weil ich jetzt nicht Cheftrainer Erwachsenenbereich irgendwo ist, sondern weil mir diese U17-Stelle dann einfach auch sehr gut gefallen hat. Ich habe mich da wohl gefühlt und du musst dann schon überlegen, gehst du in eine Co-Trainer-Position mit diesem Schwerpunkt Gegneranalyse oder machst du weiterhin deine eigene Mannschaft? Ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, weil ich dann natürlich Bundesliga da schon auch spannend fand und habe es dann eigentlich auch nicht bereut. Und dann irgendwie ist dann auch so, wenn du dann so lange in so einer Position bist, dann manifestiert sich das und dann kommst du aus dieser Nummer dann auch, also intern sowieso nicht, aber dann kommst du auch fast nicht mehr raus und dann musst du einen anderen Weg wählen und den habe ich nie gewählt, weil es einfach auch hier die Entwicklung zu gut war und zu spannend war und wir nach wie vor gestalten konnten und Leute im Verein haben, die uns gestalten haben lassen. Mhm. Und also wenn mir eins immer klar war, dann waren es die Privilegien, die wir hier genossen haben in diesem Club, dass es dann eben niemals einen Aufsichtsrat, einen Präsidenten gab, der ins Trainerbüro marschiert ist und gemeint hat, er muss uns erzählen, wie das jetzt hier so funktioniert. Wirklich ein großes Privileg. Ich weiß, dass das bei vielen anderen Vereinen anders ist. Insofern, jetzt habe ich es 15 Jahre gemacht, jetzt schaue ich mal, was da noch so kommt.
Genau, du sagst 15 Jahre, mal abgesehen vom Abstieg, der ja zwischendrin auch passiert ist, ging die Entwicklung ja eigentlich immer stets nach oben. Wie würdest du denn die Zeit allgemein so zusammenfassen?
Ja, also klar, wenn ich mir überlege, als ich angefangen habe vor 25 Jahren, du hattest diesen Hartplatz im Dreisamstadion und am Freitagabend, man kennt diese Geschichten, vor dem Zweitligaspiel kam dann die TV-Übertragungswagen und du musst gucken, dass deine Jungs dich ja vom Platz kriegst, weil die einfach draufgefahren sind und sich da breit gemacht haben. Und es gab einfach wenig. Und ich glaube, ich muss öfters nochmal so ein bisschen an Achim Stocker auch denken, wenn er sich das anschauen würde heute, also wo die Entwicklung hingeht und wie die Strukturen sind und wie dieses Stadion aussieht und so. Das ist schon relativ spektakulär, was die letzten 25 Jahre hier passiert ist.
Ja, im Sommer ist ja vorerst Schluss für dich beim Sportclub. Du hast gesagt, ich möchte Fußball aus einer anderen Perspektive betrachten. Ist das für dich überhaupt möglich? Du hast jetzt jahrzehntelang eigentlich Fußball aus einer analytischen Sicht betrachtet, auch mal das reine Spiel einfach nur zu genießen. Glaubst du, kannst es?
Ja, glaube ich schon. Ich meine, das wird sich nie verändern, dass ich natürlich jetzt so hinschaue, wie ich das so gelernt habe zu tun. Aber es ging mir eigentlich eher so darum, auch wieder mal so den Abstand zu finden und raus aus diesem Getriebenen. Also ich habe wirklich auch mit Flo jetzt nochmal, weil er vorhin auch gesprochen hat, in letzter Zeit auch häufiger mal auch nochmal drüber geredet, dass mir natürlich die letzten 2-3 Jahre vor allen Dingen, also mit Europa, alle 3 Tage irgendwo anders zu spielen und selbst die Erfolge, die dann da waren, auch in keinster Form mehr irgendwie genießen zu können. Das fand ich extrem schade, das bereue ich auch so ein bisschen, weil es einfach so nicht, wenn du Donnerstagabend spielst, du in Piräus, gewinnst das Spiel und du weißt ganz genau, in 3 Tagen oder in 4 Tagen bist du wieder in Bochum oder in Augsburg und musst dieses Spiel gewinnen. Und du kannst dir nicht nochmal sozusagen das Spiel anschauen in Piräus im Nachgang und kannst nochmal überprüfen, war das alles so richtig, was ihr da so gemacht habt. Also eine Art Qualitätskontrolle, das ging schon gar nicht mehr, weil du einfach schon wieder fokussiert warst auf den nächsten Gegner, geschweige denn hinsitzen konntest und mal ein Glas Wein trinken und sagen, okay, jetzt haben wir echt was geschafft. Das wurde einfach, ich will auch nicht jammern, also das wurde einfach weniger, weil du halt einfach ständig in diesem getriebenen Modus drin bist und ich gedacht habe, jetzt, ich muss wieder mal, ich sage jetzt eben bewusst mal einen Schritt zur Seite machen, damit ich auch wieder mal durchatmen kann und ein Gefühl dafür entwickeln muss, ob ich wieder im Fußball weiterhin arbeiten möchte oder auch nicht.
Ja. Ja, jetzt steigst du aus diesem Hamsterrad. Jetzt hättest du theoretisch auch die Möglichkeit, mal wieder mehr selber zu kicken vielleicht. Ist das eine Möglichkeit?
Also ich muss mich erstmal in einem anderen Zustand bringen. Insofern schönen Gruß an Uwe Steib. muss ich tatsächlich. Das ist auch eins der Dinge, die ich jetzt echt ein bisschen angehen will. Auch das kam so ein bisschen kurz die letzten Jahre. Ich habe tatsächlich, wie soll ich sagen, die Gnade der frühen Verletzung mit Anfang 20, die sich als keine wirkliche herausgestellt hat. Aber es hat mich damals halt, hat es mich rausgenommen aus dem Profibetrieb. Und diese 5, 6, 7 Jahre, die mir jetzt da an Belastung fehlen, die kommen mir ja tatsächlich heute zugute. Also ich kann alles machen. Ich kann, wenn ich will, eine Woche lang in Skiurlaub gehen und habe keinerlei Probleme mit der Mechanik. Und genauso ist mit dem Laufen auch. Also insofern freue ich mich drauf, jetzt mich erstmal wieder in einen anderen Zustand zu bringen. Und dann kann es auch sein, dass ich vielleicht auch mal bei der Traditionself hier auflaufe.
Genau deswegen habe ich nämlich die Frage gestellt. Da gibt es nämlich einen, der da richtig Bock drauf hätte.
Hallo Paddy, hier ist Flo Bruns und ich habe eigentlich schon seit 7 Jahren, seitdem wir uns kennen, eine Frage an dich. Wann spielen wir eigentlich endlich zusammen in der Traditionsmannschaft auf der Doppelsechs? Jetzt kommst du nicht drum rum und musst dich endlich mal dazu äußern.
Ja, ja, nicht, dass wir dann Kompetenzprobleme bekommen, wir zwei, und da uns die Räume wegnehmen. Nee, das wär tatsächlich schön. Ich würde mich freuen. Flo war auch, das muss ich auch sagen, auch mal ein extrem wichtiger Faktor die letzten Jahre. Genauso wie die anderen Jungs, die jetzt noch dazu kamen, weil Chris, Lars und ich einfach auch schon sehr lange zusammengearbeitet haben. Und es ist einfach dann immer wichtig, wenn Leute von außen kommen. Und Flo mit seiner ganz besonderen Persönlichkeit hat dazu beigetragen, extrem dazu beigetragen, dass das Ganze hier nochmal in eine richtig gute Richtung ging, weil er einfach ein Typ ist, der viel vereint, der wahnsinnig spaßig ist, natürlich auch die entsprechende Qualität hat. Jemand, der nochmal richtig Qualität reingebracht hat in die Gruppe, die ja eh schon heterogen war, und mit ihm hat es dann nochmal an Heterogenität zugenommen. Und ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass heterogene Zusammensetzungen, egal Trainerteam oder sonst irgendwas, sind extrem produktiv. Und ich glaube, insofern waren wir extrem produktiv, weil wir heterogener, glaube ich, nicht hätten sein können. Mhm. Und er hat das Ganze echt nochmal richtig bereichert.
Und würde die Doppel-6 Bayer-Bruns funktionieren?
Ja, wenn er die Arbeit für mich macht, dann können wir drüber reden. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Okay. Aber was freust du dich denn am meisten, wenn du jetzt ab Sommer wieder ein bisschen mehr Freizeit hast?
Ja, also ich muss schon dazu sagen, dass der Prozess des Loslassens jetzt auch nicht so ganz so einfach ist, ehrlich gesagt. Wenn du so lange in dieser Mühle auch drin bist und in einer abartig harten Struktur, weil wir natürlich nicht selten, nochmal, also äußerst privilegierter Job, alles gut, das ist meine freie Entscheidung, aber 6,5 Tage Woche auch irgendwie normal. Und du natürlich dann so Kleinigkeiten hast, wie mal irgendwie ja mit deiner Frau auch mal etwas länger zu verreisen, auch spontan zu verreisen oder mal wieder mal ein paar anständige Bücher zu lesen oder vielleicht auch, ich komme ja aus der Architektur, auch da wieder mal so ein bisschen sich darauf einzulassen. Also ich habe da schon auch Themen genug, aber wohl wissend, dass mir das alles hier auch extrem abgehen wird.
Es gibt auf jeden Fall noch jemanden, der sich wahnsinnig freuen wird, dich bald dann nach deinem Abschied schon bald wieder sehen zu können, und der hat jetzt noch eine Frage für dich.
Servus Paddy. Wie ich gehört habe, bist du beim SC-Podcast und mir wurde aufgetragen, dir eine Frage zu stellen. Und da würde mich interessieren, wenn du jetzt beim SC aufhörst und du dann vielleicht etwas mehr Zeit hast, ob du da denn schon geplant hast, einige Grillfeste zu feiern mit der Nachbarschaft, wozu ich uns natürlich selbstverständlich auch dazu zähle. Ja, das würde mich interessieren. Wir wären natürlich auf jeden Fall am Start und ich bin gespannt, wie deine Antwort ausfällt. Mach's gut.
Ja, Günni, also 1 Kilometer Luftlinie, zähl es noch als Nachbarschaft. Aber klar, seid ihr da herzlich willkommen. Ich habe also während der Zeit jetzt bei den Profis hier schon auch immer so bewusst auf eine gewisse Distanz geachtet mit den Jungs, weil die dann auch ihr eigenes Ding haben und ich da auch nicht immer zu nah dran sein wollte, manchmal vielleicht ein bisschen zu weit mich entfernt habe. Das ist durchaus möglich, aber jetzt da, wo ich raus bin, kann er gerne mit seiner Frau und den Kindern vorbeikommen und dann freuen wir uns, wenn wir mal einen Abend verbringen.
Mhm. Aber weil er das Grillen angesprochen hat, bist du so ein Grilltyp? Nee, also sind Patrick Bayer Grillabende, sind die legendär, oder?
Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, keine Ahnung. Also meine Frau ist sowieso Vegetarierin, insofern ist bei uns Fleisch zu Hause eigentlich überhaupt kein Thema, aber wir können auch eine Aubergine auflegen, das ist auch kein Thema. Ob er dann immer noch kommen will, das weiß ich allerdings nicht.
Ja, das muss ich ihm halt vorher sagen, ja. Mal gucken. Ob er dann, oder du sagst ihm nicht und guckst dann mal, ob ihm der Abend trotzdem gefällt. Ne?
Ja.
Das ist auch eine Option.
Ja.
Jetzt haben wir vorhin ganz zu Beginn über deine Arbeit gesprochen, oben auf dem Balkon, da gibt es ja diesen Patrick-Bayer-Tisch, wo dick und fett Bayer dran steht, der wird jetzt wegkommen wahrscheinlich. Oder wird er zu dir in den Garten dann kommen oder wo kommt er hin?
Nee, es gibt ja einen Nachfolger und oder zwei, ich weiß es nicht. Und der wird da sitzen. Mhm. Und nee, der hat ja seine Funktion und die wird ja auch nach wie vor benutzt.
Okay, also nur wird leider nur der Name geändert dann, oder?
Nicht mit. Da wird nur der Name geändert und ich habe dann immer drauf geschrieben, dass es kein Esstisch ist, genau. Weil dann oftmals irgendwie die Leute ihre Pause da machen und dann ihre Sachen da stehen lassen. Nee, der bleibt, weil es einfach der perfekte Platz ist für denjenigen, der dann nächstes Jahr da arbeiten wird.
Ist übrigens direkt vor unserem Büro, aber wir haben da nie gegessen, kann ich schon mal sagen.
Wir waren es nicht.
Genau. Klar, es war nie einer.
Ja, perfekt, wunderbar, Paddy. Dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
Wir
sind jetzt bei fast 55 Minuten. Ich finde, die Zeit ist verflogen wie im Flug. Und wir wünschen dir natürlich auch alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass wir dich natürlich dann auch noch ein paar Mal sehen.
Ja, ich komme vorbei. Gerne. Vielen Dank.
Danke, Paddy.
Gerne.
25 Jahre war Patrick Bayer im Verein und wird jetzt zunächst mal sein Amt niederlegen. 25 Jahre, eine sehr, sehr lange Zeit. Er hat den Verein nachhaltig entwickelt, nachhaltig geprägt. Und Thema Nachhaltigkeit ist jetzt, glaube ich, das richtige Stichwort. Wir haben es am Anfang schon mal angekündigt. Wir haben mit Anna Beck gesprochen. Sie ist die Nachhaltigkeitsmanagerin beim Sportclub. Sie hat immer sehr, sehr viel zu tun, viele Themen auf dem Schreibtisch. Und was sie da so genau den ganzen Tag macht, das haben wir mit ihr mal besprochen.
Ja, Anna, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Wir haben diese Woche von dir die Info bekommen, dass der SC die Nachhaltigkeitskriterien für die Bundesliga-Lizenz jetzt alle erfüllt hat. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Was hat es denn mit diesen Nachhaltigkeitskriterien überhaupt auf sich?
Ja, super. Erstmal herzlichen Dank. Danke für die Einladung, dass ihr heute mit mir sprecht. Die Nachhaltigkeitskriterien gibt es seit 2022. Da hat die DFL beschlossen, also alle Clubs der ersten und zweiten Bundesliga, dass sie Nachhaltigkeitskriterien in die Lizenzierungsordnung aufnehmen möchten. Die Lizenzierungsordnung an sich ist dafür da, dass man am Spielbetrieb teilnehmen darf. Das ist ein ganz umfassender Katalog. Da geht es auch um rechtliche Kriterien, finanzielle Kriterien, sportliche, infrastrukturelles. Und jetzt neu dabei sind eben auch die Nachhaltigkeitskriterien. Das waren dieses Jahr an der Zahl 54 Kriterien, die wir nachweisen mussten. Und bei Nichterfüllung droht auch eine Sanktion bei gewissen Kriterien, damit auch ein gewisses Ambitionsniveau dahinter steht.
54 Kriterien, das hört sich mal auf gut Deutsch nach einem ordentlichen Schinken an.
Allerdings.
Ja, was steht da alles drin oder was muss man da alles beachten? Oder einhalten vielmehr, ne?
Ja, die Kriterien sind in verschiedene Dimensionen eingeteilt. Da geht es um Clubführung und Organisation, Umwelt und Ressourcen, Klimakriterien, aber auch Anspruchsgruppen und soziales Engagement der Vereine.
Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen?
Also in Clubführung und Organisation müssen alle Clubs eine Nachhaltigkeitsstrategie nachweisen. Die haben wir auch entwickelt in den letzten 2 Jahren, ist veröffentlicht im Nachhaltigkeitsbericht oder auf der Webseite. Oder bei Umwelt und Ressourcen geht es zum Beispiel um die Analyse der Mobilitätsbewegung. Wie kommen die Fans zum Stadion? Welche Verkehrsmittel nutzen sie? Oder bei dem sozialen Engagement muss man nachweisen, dass man eben in der Region auch Projekte entweder sozialer oder ökologischer Nachhaltigkeit unterstützt.
Du bist ja beim Sportclub Nachhaltigkeitsmanagerin. Hat das eigentlich jeder Bundesligist?
Ja, genau, richtig. Es ist auch ein Teil der Kriterien in der Dimension eben Organisation und Clubführung. Da geht es darum, dass jeder Club eine Nachhaltigkeitsverantwortliche nachweist.
Tauscht ihr euch da untereinander auch mal ab, so über, also wie seid ihr die Kriterien angegangen oder was ist bei euch die Schwierigkeit, so und so sieht es bei uns aus, gibt es da so einen Austausch?
Ja, es ist ein ganz kollegialer Umgang. Wir haben einmal im Monat haben wir einen Regelcall, wo dann von allen Clubs eben die Nachhaltigkeitsverantwortlichen zusammenkommen und man sich gegenseitig eben aus, wo hakt vielleicht bei euch gerade, was sind Stolpersteine oder man gegenseitig auch mitbekommt. Wir sind zum Beispiel, fragen die Kollegen mich oft, ah, wie habt ihr eure Mobilitätsanalyse gemacht? Mhm. Da holt man sich gegenseitig Tipps an und zieht an einem Strang.
Cool. Also ich persönlich verbinde eigentlich den Begriff Nachhaltigkeit irgendwie immer nur mit Umweltthemen. Dann, du hast mich auch schon öfters korrigiert dann auch im Gespräch dann. Was steckt denn für dich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit?
Also Nachhaltigkeit ganz klassisch wird in drei Dimensionen beschrieben. Es gibt eben, die Grundlage ist eine gesunde wirtschaftliche Basis. Also es muss ökonomisch sinnvoll sein. Dann die ökologischen Aspekte, dass man verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und der Natur berücksichtigt. Aber auch natürlich soziale Verantwortung ist eine Dimension der Nachhaltigkeit.
Jetzt hatten wir beide ja letztes Jahr auch ganz viel mit dem Nachhaltigkeitsbericht zu tun. Ein Riesending, auch ein Riesenprojekt. Jetzt das mit Sicherheit war was ganz Großes, oder? Diese Lizenzierungsgeschichte. Gibt es denn noch weitere so große Themen, die jetzt demnächst im Bereich Nachhaltigkeit anstehen beim SC?
Also nächstes Jahr müssen wir wieder den nächsten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Also Nachhaltigkeit ist ja auch was Kontinuierliches. Es endet nie. Es ist quasi ein Weg, den man geht. Und den möchten wir auch transparent darstellen. Deshalb kommt der nächste Nachhaltigkeitsbericht ganz bestimmt, wo dann die Weiterentwicklungen dargestellt werden. Meine Kollegen aus meiner Fachabteilung, die beschäftigen sich ganz arg mit Kindern und Jugendlichen. In Freiburg zum Beispiel gibt es die Sportquartiere. Da sind wir dabei, ein weiteres Sportquartier aufzubauen. Da geht es um die Vernetzung von Kitas und Grundschulen, aber auch Sportvereinen.
Und ich finde, den Job, den du machst, der ist ja alles andere als gewöhnlich. Wie kommt man da eigentlich rein? Was hast du studiert?
Ich habe Umweltwissenschaften studiert und die Ökologie des Klimawandels. Da geht es viel darum, das Zusammenspiel in der Umwelt zu verstehen. Wie wirken verschiedene Faktoren aufeinander ein? Was passiert, wenn mehr CO2 in der Umwelt ist? Wie kann man das reduzieren?
Und so wie wir dich kennengelernt haben, wir haben auch so einen Mitarbeiter-Kick, da bist du auch mal gerne dabei. Bist auch sehr gut am Ball, kann man wirklich sagen. Auch nicht nur, weil du hier sitzt, das ist wirklich so. Das heißt für dich eigentlich so die zwei Sachen, die dir viel Spaß machen, Fußball und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert, ist nicht so schlecht, oder?
Ja, das lief sehr gut. Für mich muss ich sagen, in meinem Job kann ich meine beiden Herzensthemen natürlich vereinen, Nachhaltigkeit und Fußball. Und an der Stelle ist mir auch wichtig zu sagen, Nachhaltigkeit ist auch Teamsache. Also es geht nicht allein und wir arbeiten da auch mit allen Abteilungen zusammen und das ist auch notwendig, damit man Projekte umsetzen kann und weiter den Verein weiterentwickeln kann.
Dann hören wir uns hier im Podcast bestimmt nochmal öfter, wenn es neue Themen rund um Nachhaltigkeit gibt. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke, Anna.
Danke euch.
Ja, Marius, und an der Stelle muss ich dich natürlich auch mal loben, weil du bist ja auch immer sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad von zu Hause hier ins Stadion.
Ja, ich kann nur empfehlen, holt euch eine Regenhose, das geht eigentlich ganz gut.
Ja, sehr gut. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Kommentare zur Folge, lasst ein Feedback da, aktiviert natürlich die Glocke, dass ihr keine Folge in Zukunft mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, macht's gut.
Bis ganz bald.
Bis dann. Ciao.